Radio zum Nachhören. Die Podcasts von HR4.
HR4 am Sonntagvormittag. Er ist ein Charakterdarsteller, der, wie er selber sagt, im Fach des Zwiderers angekommen ist. Des Zuwiderers, des Widerborstigen.
Ja.
Angefangen hat alles mit der Rolle des Charlie in den Münchner Geschichten. Noch so ein typisch bayerischer Typ, ein Stritzi, der sich frech durchs Leben durchlaviert. Dazwischen waren Rollen in 150 Filmen. Er ist eigentlich überall und ständig präsent auf der Mattscheibe. Aber heute Vormittag ist er unser Sonntagsgast hier in HR4. Herzlich willkommen, Günther Maria Halmer.
Guten Morgen.
Wenn Sie mal nicht arbeiten müssen, wenn Sie mal nicht gerade einen neuen Film drehen, wie sieht so ein Sonntagvormittag dann bei Ihnen aus?
Naja, es hängt natürlich sehr stark mit dem Wetter zusammen. Also im Sommer bin ich ganz gerne beim Golfspielen bei uns in der Nähe. Wenn es regnet oder Graupelschauer gibt, was bei uns ja häufig ist, dann bleibt man halt daheim und liest Sonntagszeitungen oder Bücher lesen. Also einfach ein ganz normales, vielleicht für manche langweiliges Leben. Es hängt vom Buch ab, ob es langweilig wird oder nicht.
Das stimmt. Demnächst sind Sie wieder im Fernsehen zu sehen, im ZDF. Von Erholung war nie die Rede, heißt der Streifen. Nächste Woche Donnerstag, da spielen Sie gemeinsam mit Andrea Sawatzki, Axel Milberg, Judy Winter und vielen anderen, lauter bekannte Namen.
Ja.
Die Geschichte spielt auf Mallorca. Um was geht's da?
Das ist eine Familie, die Andrea Sawatzki erfunden hat. Da gab es schon mal eine Folge über Weihnachten, wo die Familie kommt. Und diesmal wollen sie in Urlaub fahren. Und ich spiele einen dementen Opa im Hintergrund, der immer ein bisschen bekloppte Sachen macht. Ich habe versucht, diese Figur halbwegs in Ehren zu halten, weil man ja sich über solche Krankheiten nicht lustig machen sollte. Auf der anderen Seite ist es ja doch eine Komödie. Also das war ein bisschen ein schwieriges Thema. Die machen jetzt sogar die dritte Folge, aber das wollte ich dann nicht mehr spielen.
Aber das ist ja doch so ein knorriger Charakter. Sie haben schon gesagt, der sorgt immer für Eskapaden. Sind das so die Rollen, die Ihnen am liebsten sind? Oder ist das auch wieder so eine Schublade?
Naja, es ist schon so. Es fällt mir nicht so schwer, die zu spielen. Und ich spiele sie auch sehr gerne, weil sie authentisch sind und weil sie mit mir, nicht, dass ich jetzt immer nur knarzig bin, aber ernst auf alle Fälle und skeptisch und überlegend. Also wenn mir was gesagt wird, dann ist es nicht von vornherein, dass ich sage, aha, ja, akzeptiert, sondern muss ich erstmal nachdenken, ob das auch richtig ist. Und das ist nicht immer so das Geschmeidigste.
Und irgendwie ist es doch auch ein schönes Gefühl, wenn man die Phase des jugendlichen Liebhabers hinter sich gelassen hat, oder?
Finde ich ja, obwohl ich komischerweise, wie ich älter wurde, häufiger Bettszenen hatten als am Anfang. Ich habe das nie gern gespielt, schon gar nicht im Alter. Einmal sollte ich bei einem Film mit der Senta Berger, wollte man, dass ich die Senta und ich nackt im See hineinlaufen. Und dann haben wir beide gesagt, das machen wir natürlich nicht. Wir muten niemanden unseren nackten Körper zu. Dann hat man gesagt, also gut, ob ich einen Po-Double haben will. Dann hat mir der Regisseur ungefähr 10 verschiedene nackte Hintern gezeigt und gesagt, welchen Hintern ich mir wünsche.
Und haben Sie sich irgendwo
wiedergefunden? Ja, ich habe dann irgendwo hingedeutet, mir war das egal. Ich habe dann irgendwo hingedeutet, der am jüngsten ausgesehen hat. Ja. Aber dann hat man, glaube ich, die Szene doch nicht genommen. Also man hat es dann gelassen und hat den Hintern nicht gezeigt.
Wir gehen jetzt mal sehr weit zurück, über 40 Jahre. Da ging es los mit der Rolle des Charlie in Helmut Dietls Münchner Geschichten. So ein bayerischer Stritzi, so ein Lebenskünstler, der sich durchs Leben frechelt. Wie stehen Sie eigentlich, Herr Halmer, heute zu dieser Rolle? Ich habe da sehr Widersprüchliches gelesen. In einer Talkshow haben Sie mal erzählt, der Typ käme Ihnen ganz fremd vor. Andererseits, in einem anderen Interview haben Sie gesagt, Sie könnten die Rolle sofort wieder so spielen.
Ja, beides. Fremd im Sinne, weil das ein junger Mann ist, mit dem ich nichts mehr zu tun habe. Inzwischen ist viel passiert und ich schaue mir zu, wie ein Großvater seinem Enkel. Ja, so sehe ich mich da, wenn ich so Wiederholungen aus dieser Zeit sehe. Mhm. Auf der anderen Seite, das war sozusagen der Urknall meiner Karriere. Und am Anfang hat mich das in eine Umlaufbahn gebracht, die ich nicht so mochte, weil sie dann nur die bayerischen Stritzi waren, die mir angeboten wurden und anderes nicht. Das will man natürlich zu Beginn seiner Karriere nicht. Mhm. Aber jetzt, da das schon fast wieder ein Klassiker geworden ist, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Es gibt erstaunlich viele Menschen, die sagen, sie schauen sich das einmal im Jahr, ziehen sie sich diese Serie rein. Und das beweist doch, dass das eben langlebiger ist als das Übliche, was man sonst so dreht.
Sie haben dann nicht nur in Deutschland über 150 Filme gedreht, sondern auch an internationalen Produktionen mitgewirkt. Gandhi, Peter der Große zum Beispiel, da haben Sie an der Seite von Omar Sharif, Lawrence Olivia, Meryl Streep, Ben Kingsley gespielt. Ja. Wäre Hollywood eine Option gewesen?
Nein, nie. Es war auch nie eine Frage, denn diese ganzen Filme, die kamen über Deutschland an mich heran. Und es geht ja dann meistens um deutsche Rollen, meistens dann früher zumindest um Nazis. Mhm. Da holt man sich dann den originaldeutschen Akzent und den deutschen, weil man vielleicht sagt, der kann sich am besten darstellen. Nein, also das war nie eine Option, weil ich ja auch weiß, unser Beruf hängt ja sehr stark mit der Sprache zusammen, nicht wahr? Und die internationalen Geschichten, wo ich eben einen Deutschen auch gespielt habe, waren reizvolle Erfahrungen. Aber das war's dann auch.
Mhm. Schauspielerei ist nicht immer nur ein Zuckerschlecken, sondern auch mitunter ein hartes Brot. Das hört man immer wieder. Wie war das für Sie?
Naja, für mich, da ich ja viele andere Berufe gestartet habe, die ich alle ganz schrecklich fand, war natürlich der Schauspielberuf eigentlich das Ideale und ich war nie mir anders vorstellen können. Man hat mich damals schon immer gewarnt oder gesagt, weißt du, wie viele stellungslose Schauspieler es gibt, wie viele Arbeitslose. Aber da habe ich eben sehr positiv gedacht und gedacht, ja, aber es gibt auch viele, die es mal erreicht haben und ich werde es auch erreichen. So ähnlich muss man denken und dann kann man auch über solche Schlaglöcher der Karriere kann man dann hinwegfetzen.
Inzwischen sind Sie natürlich ein alter Hase in dem Geschäft, wenn ich das so sagen darf. Sie haben ja auch schon das Pensionsalter erreicht.
Oh ja, schon lange.
Wie ist das? Lässt diese Erfahrung von 150 Filmproduktionen inzwischen Sie den Job lockerer angehen oder spüren Sie den Druck noch immer?
Also der Druck ist in meinem Alter mehr der, ob man den Text noch behalten kann. Es gibt ja viele Kollegen, die also schon ab 65 sagen, sie sind froh, wenn sie keinen Text mehr lernen müssen. Mhm. Diese Angst habe ich nicht. Mhm. Und ansonsten ist man ziemlich angstfrei. Man hat eigentlich schon alles erlebt, was so am Set passieren kann. Das ist sehr angenehm.
Sie haben vor kurzem Ihre Autobiografie veröffentlicht. Titel Fliegen kann jeder. Untertitel Ansichten eines Widerborstigen. Über Ihre Widerborstigkeit in vielen Filmrollen haben wir ja auch schon gesprochen. Waren Sie privat auch eher widerborstig?
Ja, also zumindest bin ich jetzt nicht so dieser Sunny Boy, der heutzutage gängig ist, ja, der also immer alles super findet und grandios und dauernd lachen muss. Ich bin eher am Boden bleiben und wenn man am Boden bleibt, ist es natürlich mehr Reibung, als wenn sie fliegen. Das ist so meine Grundhaltung.
Was heißt es, fliegen kann jeder?
Ja, es ist ja nicht nur eine positive Geschichte von Anhäufungen von Siegen, sondern eher, einer hat mal geschrieben, eine Hymne an das Scheitern. Mhm. Und durch meinen merkwürdigen Lebenslauf sind mir ja doch sehr viele merkwürdige Menschen auch passiert, wie zum Beispiel in Kanada. Merkwürdige Leute, die mich sehr interessiert haben, weil sie ein ganz anderes Leben geführt haben. Und deswegen habe ich gedacht, das schreibe ich jetzt wie eine Reise. Jemand kann bei mir einsteigen und sozusagen sagen, jetzt reise ich mal mit dem Wahnsinnigen mit und schaue, was daraus geworden ist.
Also, okay. Dieser Ausbruch nach Kanada, da haben Sie ja in einer Asbestmine gearbeitet. Das fand ich total faszinierend beim Lesen. Sie wussten ja, als Sie da ausgewandert sind, überhaupt nicht, was Sie da erwartet, oder?
Nein, das ist ja das große Glück. Und ich glaube, das sollte man überhaupt machen. Man soll manchmal das Leben zulassen. Man soll einfach zulassen, wenn Sie schon immer genau wissen, was Sie machen, ist das ja, dann haben Sie alles andere, was Ihnen vielleicht passieren könnte, haben Sie damit ausgeschlossen. Das finde ich sehr schade. Viel spannender ist, wenn man das einfach zulässt.
Aber ich meine, in dieser Asbestmine zu arbeiten, da haben Sie sich's aber schon auch richtig gegeben, ne?
Ja, war ich natürlich 22 und das war für mich ein Abenteuer. Ja. Und wie viele Dinge, die man tut, wenn man sich wie ein Abenteuer sieht, mein Gott, ist das cool, was ich jetzt gerade mache, das ist ja Wahnsinn, jetzt bin ich da plötzlich in Kanada und es ist 40 Grad unter Null, das ist ja spannend und die Menschen, die man kennenlernt, machen mich neugierig und was hast denn du gemacht und so weiter. Hm. Da wird viel abgedeckt durch die Euphorie des Abenteuers. Ja.
Immerhin zwei Jahre sind Sie da gewesen und letztlich war das auch so ein bisschen eine Flucht, glaube ich, vor Ihrem strengen Vater, von dem Sie ja da auch berichten. Wie sehr hat Sie diese strenge Erziehung im Elternhaus geprägt?
Oh, das ist eine Frage, die ich weiß nicht, wie ich geworden wäre. Also zumindest meine Kinder, wie man immer sagt, wenn jemand geschlagen wird, schlägt er seine Kinder. Das ist bei mir nicht gewesen. Nie. Die habe ich also niemals in irgendeiner Weise angerührt. Ich habe ihnen auch nicht vorgeschrieben, was für einen Beruf sie ergreifen sollen. Ich bin, ja, vielleicht ist das also nicht so sehr die Strenge selbst, die einen prägt, sondern es war ja auch das Denken, das einen prägt. Und die waren, also mein Vater war sehr katholisch und sehr moralisch. Und ja, da ist schon was hängen geblieben. Also ich bin nicht ein lockerer Vogel, wie man das vielleicht durch die Rollen denken könnte oder durch den Beruf. Ich bin da eher ernsthafter und zurückhaltender, moralischer, würde ich mal sagen.
Wir haben eben schon ein bisschen gehört von Ihrer durchaus nicht einfachen Kindheit und Jugend und von diesem Wendepunkt Ihres Lebens in Kanada. Würden Sie sagen, ohne diese Erfahrung hätte es für Ihren Traumjob als Schauspieler nicht gereicht?
Ja, das glaube ich ganz sicher. Das war ein ganz entscheidender Punkt. Und er war deswegen so wichtig, weil ich eben in einem Land war, wo keiner sich eingemischt hat in dein Leben und du ganz still hineinhorchen konntest, was du eigentlich willst. Deine Stimme, dein wirkliches Ich hast du da kennengelernt. Und keine Freunde und keine Nachbarn und Verwandten haben dann gesagt, das ist ja ein Blödsinn und so weiter. Also meine Essenz würde die sein, wenn jemand einen Traum hat, was er sich erfüllen will, der nie den anderen erzählen soll, ihn ganz still für sich behalten und soll einfach den anstreben.
Sie mussten jedenfalls schon ziemlich stark sein, um das alles durchzusetzen. Was war da Ihr Rezept oder Ihr Halt im Leben, der Sie doch dann immer an sich hat glauben lassen?
Ja, es ist schwierig zu erkennen. Ich habe einen starken Charakter gehabt und ich habe irgendwie als Schutzschild so einen Glauben an mich gehabt, das wird alles anders und es wird besser. Und ich habe ja damals auch zu meiner Großmama oder Mutter, die immer gesagt haben, alles fliegt am Gymnasium nicht. Und ich habe immer gesagt, ich werde ganz berühmt, das wirst du schon sehen. Und dann hat sie gesagt, ja mit was? Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich werde es.
Und ja, Ihre Mutter hat sie ja schon auch immer unterstützt, ne?
Ja, die Mama, das war natürlich ihr Bubi und Liebe ohne Ende.
Aber mit Ihrem Vater haben Sie eben diese durchaus schlimmen Erfahrungen gemacht. Mich würde noch interessieren, was Sie daraus sozusagen für die Erziehung Ihrer eigenen Söhne gezogen haben.
Ja, ich habe mich einfach zurückgezogen, weil ich schon Angst hatte, dass ich auch vielleicht ähnliche Zornesausbrüche kriege oder ungeduldig werde. Wenn man sich kennt, ist es ganz gut, wenn man sich mal einfach sagt, dass also da in diese Gefahr begebe ich mich gar nicht. Da lasse ich lieber die Ehefrau und Mutter ran. Die hat das auch viel besser gemacht. Ich bin überhaupt ein bisschen misstrauisch Vätern gegenüber. Ich bin nicht ganz sicher, ob Väter bei Söhnen wirklich erziehen wollen oder ob sie nicht der Familienhirsch sein wollen und den Sohn irgendwie ein bisschen klein halten vor der Mama. Ich weiß es nicht.
Und welches Verhältnis haben Sie heute zu Ihren Söhnen?
Hervorragendes, aber es ist jetzt nicht dieses Kumpelige. Es gibt ja auch so Väter, die mit den Söhnen, die der beste Freund des Sohnes sind und mit dem Fußball spielen und am Berg gehen und was weiß ich alles machen mit dem Burm. Also das bin ich nicht.
Sie werden nächstes Jahr 75.
Oh ja.
Was fehlt noch in Ihrem Leben?
Ein Jahr dahin.
Ja, oder naja, das Leben dürfte ja dann hoffentlich noch nicht zu Ende sein.
Gar nichts nehme ich mir vor. Das Einzige, was ich manchmal noch tue, ist, wenn ich am Flughafen bin, da gibt es ja diese Schalttafeln oben und da stehen dann immer, welches Flugzeug wohin fliegt. Ja? Und da steht dann Los Angeles, New York und Kuala Lumpur und Singapur und so weiter. Und dann bin ich immer ganz glücklich. Da kann ich immer innerlich so abhaken. War schon da, war schon da, war schon da, war schon da. Das ist ja angenehm. Eins gibt's noch, da steht Teheran drauf. Und das kenne ich noch nicht. Und das ist dann das, was ich wahrscheinlich mir noch sehr bald anschaue.
Okay. Herzlichen Dank, Günther Maria Halmer, dass gerne. Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, gerne.
Alles Gute für Sie und noch einen schönen Sonntag.
Ja, herzlichen Dank.